Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, Diener der Heiligkeit, das ist heute unser Thema und dazu begrüßt Sie und alle Zuhörer von Radio Maria, Marion Kuhl. Heilige sind nicht irgendwelche alten, verstaubten Figuren auf den Sockeln der Kirche. Heilige sind Menschen, die ganz dem Ruf Gottes entsprochen haben und in der Nachfolge Christi die Liebe vollkommen gelebt haben. Heiligkeit ist kein Privileg, weniger Auserwählter, alle sind zur Heiligkeit berufen. In der Bergpredigt Jesu heißt es da, seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Damit alle Menschen zu allen Zeiten heilig werden können, hat Jesus Christus das Werk der Erlösung vollbracht und dafür gesorgt, dass es durch die Sakramente, durch seine Stellvertreter, die Priester, heute noch allen zugänglich wird. In unserer Reihe Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, geht es heute um diesen Aspekt des Priestertums, nämlich Diener der Heiligkeit. Eingeladen dazu haben wir Pater Dr. Maximilian Heim. Er ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt des 16. Heiligenkreuz und Prior des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel. Grüß Gott, Pater Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und zu diesem Thema sprechen. Pater Maximilian, viele Evangelischen haben Probleme, wenn sie Heiligenverehrung hören bei den Katholiken. Ist das eigentlich mehr ein falsches Verständnis von der eigentlichen katholischen Lehre oder wo liegt da das Problem?
Es ist vielleicht eine Reaktion auf einen übertriebenen heiligen Kult, den es an manchen Orten vielleicht auch gegeben hat in der katholischen Kirche und zu manchen Zeiten. Wenn man aber die Confessio Augustana zum Beispiel näher betrachtet, also die Bekenntnisschrift der evangelischen Kirche, dann heißt es dort, vom Heiligendienst wird von den unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf. Also das ist im Grunde ein Satz, den jeder Katholik auch gut unterschreiben könnte und wo man erkennt, dass wenn man tatsächlich jetzt nicht in dieser polemischen Art miteinander umgeht, sondern eine offene Art hat, wo man erkennt, dass wir selber auch die Heiligen nicht anbeten als Katholiken, sondern wir verehren sie, aber im Sinne der Fürbitter oder der Fürsprache vor Gott, denn allein von Gott kommt ja die Gnade und allein Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen.
Aus welchem Schreiben haben Sie da zitiert? Sind das Worte von Luther oder?
Das war die Confessio Augustana, also das Augsburger Bekenntnis, die Augsburger Bekenntnisschrift Nummer 21, die, so könnte man sagen, für die lutherische Kirche eigentlich so eine ganz wesentliche Bekenntnisschrift ist, auf deren Fundament auch die evangelische Kirche heute noch gründet.
Dann freuen wir uns heute auf Ihren Vortrag. Es geht weiter mit der Reihe Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, heute auch unter dem Aspekt Diener der Heiligkeit. Bitte, Pater Maximilian.
Liebe Hörerinnen und Hörer, erstens Berufung zur Heiligkeit und Heiligung des Priesters. Heiligkeit ist heute kein Thema, das Schlagzeilen macht. Manche möchten auch der Kirche am liebsten das Recht nehmen, jemanden heilig zu sprechen. Dahinter verbirgt sich nicht selten die Erfahrung der eigenen Erbärmlichkeit. Man müsse den schönen Schein nur abblättern, so sagt man. Dann komme hinter aller Moral und hinter aller Würde immer die gleiche Erbärmlichkeit zum Vorschein. Eine ganz andere Sprache spricht aber die Liturgie unseres heutigen Festtages Allerheiligen. Dort heißt es, ich sah eine große Schar aus allen Nationen und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott und von dem Lamm. Allerheiligen ist zutiefst das Fest unserer Hoffnung. Mitten in das Dunkel und in die Bedrängnis der Zeit leuchten die Zeugen des Glaubens und schenken auch uns die Zuversicht, dass unser Leben nicht zugrunde geht. Dennoch bleibt die Frage, was unterscheidet den christlichen Heiligen von anderen gefeierten oder verurteilten Helden? Auch Letztere, das heißt Helden, können glaubwürdig sein und können sogar durch Terror die ganze Welt erschüttern. Glaubwürdig ist auch ein böser Mensch und schafft eine Kultur des Todes. Nicht nur also die Übereinstimmung von Denken und Handeln, von außen und innen genügt, um heilig zu werden. Zur Heiligkeit gehört, dass das Innere und Äußere des Menschen dem wahren Sinn des Menschen entspricht, also der Wahrheit über den Menschen entspricht. Und dieser Sinn ist kein anderer als Liebe, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Liebe als die Kraft, die eine Kultur des Lebens schafft. Wie aber geht das? Verdunkelt nicht unser eigener Egoismus häufig diesen Auftrag, den alle Christen haben. Heiligkeit ist ja nicht eine schwärmerische Lebensform, sondern die Form Christi, das Kreuz, das uns allen aufgetragen ist. Nun gibt es bei vielen Christen die Auffassung, Heiligkeit sei für besondere Stände vorbehalten, für Ordensleute und Priester. Das Zweite Vatikanische Konzil aber spricht im fast vergessenen 5. Kapitel von Lumen Gentium, von der Kirchenkonstitution, spricht das Konzil von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. Alle Christgläubigen, jeglichen Standes oder Ranges, sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen. In seiner Botschaft zum 43. Weltgebetstag um geistliche Berufe im Jahr 2006 hat Papst Benedikt XVI. Folgendes zur Berufung der Heiligkeit gesagt. Er sagte: In Christus, dem Haupt der Kirche, die sein Leib ist, bilden alle Christen ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, einen heiligen Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit es seine großen Taten verkünde. Die Kirche ist heilig, auch wenn ihre Glieder immer der Reinigung bedürfen, damit in ihnen die Heiligkeit, diese Gabe Gottes in vollem Glanz erstrahlen kann. Das Zweite Vatikanische Konzil hebt die universale Berufung zur Heiligkeit hervor, wenn es in Lumen Gentium 40 sagt, die Anhänger Christi sind von Gott nicht Kraft ihrer Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen und in Jesus, dem Herrn, gerechtfertigt, in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. Hat durch die große Zahl der Heilig- und Seligsprechungen in dem Vierteljahrhundert seines Pontifikates gezeigt, welch unterschiedliche Charismen der Geist Gottes auch in unserer Zeit der Kirche geschenkt hat und schenkt. Es sind darunter Bekenner und Märtyrer, Päpste und Knechte, Alte und Kinder, Frauen und Männer. Im Rahmen dieser universalen Berufung zur Heiligkeit sagt Papst Benedikt, ruft dann Christus, der hohe Priester, in seiner Sorge für die Kirche in jeder Generation Personen, die sich um sein Volk kümmern sollen, insbesondere beruft er Männer zum Priesteramt, so Papst Benedikt, damit sie eine Vaterfunktion ausüben, deren Quelle die Vaterschaft Gottes ist. Die Sendung des Priesters, so sagt er, in der Kirche ist unersetzlich. Auch wenn in manchen Gebieten ein Priestermangel zu verzeichnen ist, darf niemals die Gewissheit abnehmen, dass Christus auch weiterhin Männer berufen wird, die wie die Apostel jede andere Beschäftigung aufgeben und sich ganz der Feier der heiligen Geheimnisse der Verkündigung des Evangeliums und dem pastoralen Dienst widmen. Und der Diener Gottes, Papst Johannes Paul II., sagt im nachsynodalen apostolischen Schreiben Pastores Dabo Vobis, das heißt Hirten werde ich euch geben, die Beziehung des Priesters zu Christus und in ihm zu seiner Kirche liegt in der Existenz des Priesters selbst aufgrund seiner sakramentalen Weihe bzw. Salbung und in seinem Tun, das heißt in seiner Sendung bzw. in seinem Dienst. Im Besonderen ist der Priester Diener des in der Kirche in Form von Mysterium, das ist das Geheimnis, Communio, das heißt Gemeinschaft, und Missio, das heißt Mission oder Sendung, gegenwärtigen Christus. Christus will also uns sein Geheimnis aufschließen. Er will uns die Gemeinschaft schenken und er sendet uns selber, damit auch wir Missionare dieser Liebe Gottes werden. Es gilt deshalb im Volk Gottes einen berechtigten Anspruch darauf, dass wir, so meine ich, Es gilt deshalb, so meine ich, im Volk Gottes einen berechtigten Anspruch darauf, dass wir Priester unsere weißen Gewänder, die wir bei der Liturgie tragen, nämlich die Alben, nicht nur als äußere Zeichen tragen, sondern dass unsere Lebensgestaltung auch unserer Berufung entspricht. Es gibt heute wieder zu Recht das Verlangen, sich an Vorbilder zu orientieren. Dabei ist die Berufung gerade zum geistlichen Stand keine Frage der Steigerung des Ansehens und der Ehre, sondern gerade heute eher ein Weg der Demut. Sie ist der königliche Weg, der zum Leben führt, die Demut. Zu ihr gehört die Gottesfurcht, der Verzicht auf Eigenwillen, der Gehorsam gegenüber dem Oberen, die Geduld, das Sündenbekenntnis, die Regeltreue, das Schweigen, die Herzensreinheit. Viele Menschen erwarten sich von uns diese Haltungen. Und wir dürfen eben auch uns selber fragen, ist das nicht zu viel verlangt? Der heilige Augustinus erzählt einmal, dass er nach seiner Priesterweihe im Stillen geweint habe, nicht nur, weil er die schöne Freiheit der Philosophen verloren hatte, sondern auch aus dem bedrängenden Wissen heraus. Nun trägst du nicht mehr nur deine Last. Du musst die anderen mittragen. Nun musst du einmal nicht nur die Verantwortung für dein ganzes Leben ablegen. Du wirst auch noch nach den vielen gefragt werden, die dir anvertraut worden sind. Und Augustinus fragt sich, werde ich dem standhalten können? Eine existenzielle Frage, die jeder Priester sich stellen muss, wenn er dieses Amt übernimmt, weil er immer auch Hirte für andere Menschen ist und Verantwortung für sie trägt. Wozu bist du gekommen? Der heilige Benedikt stellt in seiner Regel diese Frage, eine Frage, die ganz im Kontext der Treue zu dem steht, was wir als Mönche geloben. Und deshalb trifft uns diese Frage immer ins Herz. Wozu bist du gekommen? Und er gibt im Grunde selber die Antwort. Er sagt, wir wollen uns also mit dem Glauben umgürten, in Treue das Gute tun und unter der Führung des Evangeliums die Wege gehen, die der Herr uns gezeigt hat, damit wir ihn schauen dürfen, der uns in sein Reich gerufen hat. Denn selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Der heilige Papst Clemens I. sagte in der Zeit der frühen Christenheit, geht zu den Heiligen, denn die mit ihnen gehen werden, werden geheiligt, trotz der Erfahrung unserer eigenen Erbärmlichkeit. Aber gerade dann gilt auch für uns die Seligpreisung, selig die Arme sind, selig die trauern, selig die hungern. Warum? Weil Gott gerade, wie Maria im Magnificat betet, weil Gott auf unsere Niedrigkeit schaut und er uns schon jetzt in diese Gemeinschaft der Heiligen berufen hat. Ich möchte diesen ersten Teil beenden mit einem Gedicht, das mir sehr nahe ging, wo es heißt, nur die Heiligen heilen die Welt. Durch die Eiligen wird sie entstellt, durch die Hassenden wird sie zerstört, durch die Prassenden eitel entleert. Die nur Tüchtigen retten sie nicht und die Süchtigen löschen das Licht. Die Stilltragenden bauen das Haus, die Entsagenden schmücken es aus, die Gottdienenden segnen die Zeit und die Sühnenden tilgen das Leid. Dich zu beteiligen bist du bestellt, tritt zu den Heiligen, heile diese Welt. Papst Benedikt sagte einmal, dass die Ordensleute einen Ehrenplatz in der Kirche haben. Nun, es ist tatsächlich eine besondere Berufung, die die Ordensleute haben, die Berufung zum gottgeweihten Leben. Nach dem Beispiel der Maria von Bethanien, so Papst Benedikt, die sich dem Herrn zu Füßen setzte und seinen Worten zuhörte, weihen sich viele Männer und Frauen einer totalen und ausschließlichen Nachfolge Christi. Auch wenn sie verschiedene Dienste im Bereich der Erziehung und der Armenfürsorge, in der Lehre oder in der Krankenpflege leisten, sehen Sie diese Tätigkeit nicht als den Hauptzweck Ihres Lebens an, weil, wie es im Kirchenrecht heißt, die erste und vorzügliche Verpflichtung aller Ordensleute in der Betrachtung der göttlichen Dinge und in der ständigen Verbindung mit Gott im Gebet zu bestehen hat. Und in dem apostolischen Schreiben Vita Consecrata, also gottgeweihtes Leben, bemerkt Papst Johannes Paul II., in der Tradition der Kirche wird die Ordensprofess als eine einzigartige und fruchtbare Verbindung der Taufweihe betrachtet, dass sich durch sie die bereits mit der Taufe eingeleiteten innigen Verbindung mit Christus in dem Geschenk einer durch das Bekenntnis zu den evangelischen Räten vollkommener zum Ausdruck gebrachten und verwirklichten Anpassung sich entfalten kann. Wo inständig gebetet wird, so sagt Papst Benedikt, blühen die Berufungen. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Wir verspüren diesen lebhaften Wunsch, um Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben zu beten. Es überrascht nicht, so Papst Benedikt in dem oben erwähnten Schreiben zum 43. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, dass dort, wo wirklich inständig gebetet wird, die Berufungen auch blühen. Die Heiligkeit der Kirche hängt wesentlich an der Verbundenheit mit Christus ab und von der Öffnung für das Geheimnis der Gnade, die im Herzen der Gläubigen wirkt. Deshalb möchte der Papst alle Gläubigen einladen, eine tiefe Beziehung zu Christus, dem Lehrer, Hirten und Hirten seines Volkes zu pflegen und Maria nachzuahmen, die die göttlichen Geheimnisse in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Zusammen mit Maria, die im Geheimnis der Kirche einen zentralen Platz einnimmt, beten wir, wie Papst Benedikt es uns gelehrt hat. Er betete: Vater, lass unter den Christen zahlreiche, heiligmäßige Berufungen zum Priestertum entstehen, auf dass sie den Glauben lebendig erhalten und das dankbare Gedächtnis seines Sohnes Jesus bewahren und durch die Verkündigung seines Wortes und die Spendung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst. Schenke uns heilige Diener deines Altars, gewissenhafte und leidenschaftliche Hüter der Eucharistie, des Sakramentes der höchsten Gabe Christi für die Erlösung der Welt. Berufe Diener der Barmherzigkeit, damit sie durch das Sakrament der Versöhnung die Freude über deine Vergebung verbreiten. Vater, lass die Kirche voll Freude die zahlreichen Eingebungen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben. Stehe den Bischöfen, den Priestern, den Diakonen, den geweihten Personen und allen auf Christus Getauften bei, damit sie ihre Sendung im Dienst des Evangeliums treu erfüllen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Maria, Königin der Apostel, bitte für uns. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, im ersten Teil haben wir nachgedacht über die Berufung zur Heiligkeit und auch im Grunde schon das Thema der Heiligung der Priester anklingen lassen. Im zweiten Teil möchte ich über den Satz mit Ihnen nachdenken, der bei jeder Priesterweihe vom Bischof den Weihekandidaten gesagt wird, wo es heißt: Verkündet, was ihr glaubt, und erfüllt im Leben, was ihr verkündet. Bei der Priesterweihe wird den jungen Weihekandidaten vom Bischof die Weisung gegeben: Verkündigt, was ihr glaubt, und erfüllt im Leben, was ihr verkündet. Wenn wir heute dies bedenken, befällt uns da nicht Sorge und Angst? Ist der Priester mit diesem Auftrag nicht von vornherein überfordert? Er ist doch auch verletzlich und eigentlich oft zu schwach für die ihm gestellten Aufgaben. Die Erwartungen an ihn sind in unserer Zeit nicht geringer geworden. Und das, was er verkündigt, trifft nicht selten auf Unverständnis oder Gleichgültigkeit. Irgendwie lastet diese Haltung der Menschen, denen er im Alltag begegnet, auf den Schultern eines Priesters. Und er fragt sich: Wie kann ich denn das Evangelium bei diesen Menschen verkünden? Wie kann das Evangelium selbst heute bei diesen Menschen einen Landeplatz finden? Und er versucht, diese Sorge hinzutragen vor Gott, in sein Innerstes hinein, im Gebet, im Opfer, in der Hingabe an den Herrn. Und immer wieder denkt er vielleicht auch an sein eigenes Versagen und fragt sich: Vielleicht müsste ich ein ganz anderer sein. Vielleicht bin ich eher Hindernis als derjenige, der das Evangelium voranbringt. So muss jeder Gerufene zunächst auch seine eigene Ohnmacht erleben. Mitten aber in dieser Ohnmacht bricht jedoch immer wieder auch das Licht der Freude durch. Wenn heute trotz aller Gleichgültigkeit in der Gesellschaft gläubige Menschen so viel Bereitschaft und Vertrauen einem jungen Menschen entgegenbringen, der sein Leben in den Dienst der Verkündigung stellt, so ist das auch heute, wo es weniger geistliche Berufungen gibt, ein ermutigendes Zeichen. Denn die Gläubigen hungern doch nach dem Wort. Ja, man könnte sagen, die Menschen hungern nach dem Wort, das den Sinn des Lebens, den Sinn des Leidens, ja des Todes, nicht unbeantwortet lässt. Wege aus der Krise werden heute überall gesucht. Und tritt nicht gerade auch an einen jungen Diakon oder Priester die Frage heran, hast du vielleicht ein neues Konzept zur Lösung unserer Probleme? Und er wird dann antworten müssen, nein. Mein Programm ist auch nur das Evangelium und das, was die Kirche in ihrer langen Tradition uns gelehrt hat, als Wort des Lebens. Ich meine das Evangelium, wie es eben die Kirche vor mir, mit mir und nach mir geglaubt und verkündigt hat. Ich meine aber auch das Evangelium, wie es lebendig ist, im Glauben und im Leben der Christen, von allen, die im Glauben stehen, in unseren Gemeinden. Für sie alle, so sagt im Grunde der Priester, will ich ins Wort Gottes hineinhören. In sie alle will ich hineinhören, weil ich überzeugt bin, dass in ihnen das Evangelium auch lebt. Im Evangelium vom reichen Fischfang können wir lesen, wie sich die Menschen damals an Jesus herandrängen, weil sie das Wort Gottes hören wollen. Jesus steht am Ufer des Sees. Die Fischer waschen ihre Netze. Und Jesus steigt in das Boot des Petrus. Er bittet ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und dann lehrt Jesus die Menschen vom Boot aus. Er sagt zu Simon, fahr hinaus auf den See und werf dort die Netze aus. Dieses Wort, fahrt hinaus, hat auch uns Johannes Paul II. Am Beginn des dritten Jahrtausends mit auf den Weg gegeben, wenn er gesagt hat, duc in altum. In dieser hoffnungsvollen Weise sollen wir wirklich in die Zukunft gehen, ohne Angst. Eine erfolglose Nacht lag ja auch damals hinter den Fischern. Es schien erfolglos zu sein, in der Morgenstunde noch einmal auf Fang zu gehen. Aber schon jetzt ist Jesus dem Petrus so wichtig, ja so maßgeblich geworden, dass Petrus sagen kann, wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen, auf dein Wort hin tue ich es. Das Wort Jesu ist für Petrus also realer, wirklicher als seine eigene Berufserfahrung als Fischer. Dieser Morgen am See Genezareth, er soll ein Bild für uns sein, ein Bild der Hoffnung. Ein Bild, dessen Frische wir auch heute noch atmen können. Es wird zum Bild für den neuen Morgen des Evangeliums. Dieser neue Morgen folgt auf die Nacht der Vergeblichkeiten, in die das eigene Werken und Wollen immer hineinführen können, wenn wir meinten, alles hinge nur allein von unserer Strukturreform und allein von unserem Handeln ab. Als dann Petrus und seine Gefährten mit den gefüllten Booten zurückkommen, hat Petrus nicht nur einen äußeren Weg hinter sich. Diese Fahrt ist in ihm zu einem inneren Weg geworden. Vor dem Fischfang nämlich nennt Petrus Jesus nur Meister, das bedeutet Lehrer. Nach dem Fischfang fällt er vor Jesus auf die Knie und sagt nicht mehr Rabbi, Meister, sondern er sagt Kyrie, Herr. Das heißt, er erkennt ihn als den wahren Sohn Gottes an, wahrer Gott. Petrus hat den Weg vom Rabbi zum Herrn, vom Lehrer zum Sohn des lebendigen Gottes durchschritten. Nach dieser inneren Wanderschaft ist er fähig, seine Berufung zu empfangen. Immer wieder ist es also notwendig, für den Berufenen auf sein Wort hin, auch wo es unsinnig erscheint, die Netze auszuwerfen. Immer wieder gilt es, sein Wort wirklicher anzusehen als das, was heute oft nur für viele zählt, nämlich die Statistik, die Planung, die öffentliche Meinung. Und noch ein anderer Aspekt. Als Petrus mit dem reichen Fischfang zurückkommt, geschieht etwas ganz Unerwartetes. Er fällt nicht, wie wir meinen möchten, Jesus um den Hals wegen des guten Fanges, sondern er fällt ihm zu Füßen. Er hält ihn auch nicht fest, um weiterhin einen Erfolgsgaranten zu haben, sondern er stößt ihn von sich ab, weil er sich vor der Macht Gottes fürchtet. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wo Gott erfahren wird, erkennt der Mensch seine Sündhaftigkeit. Und erst dann, wenn er dies wirklich einsieht, erkennt er sich selbst. So aber wird er wahr, das heißt ehrlich vor Gott und zu sich selbst. Erst wenn der Mensch begreift, dass er sündig ist, dann begreift er auch die Aufforderung Jesu, bekehrt euch und glaubt dem Evangelium. Das heißt, vertraut der frohen Botschaft, schenkt meinem Wort, mir selber, euer ganzes Vertrauen. Ohne Bekehrung dringt niemand von uns zum Evangelium vor. Es gibt ein merkwürdiges Wort vom englischen Schriftsteller Chesterton, das fast widersprüchlich scheint, das genau diesen Zusammenhang treffsicher ausdrückt. Dieses Wort von Chesterton lautet: Einen Heiligen erkennt man daran, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Das Vertrauen auf die Nähe des rettenden Gottes ist entscheidend. Er rettet uns, indem er die Sünde auf sich nimmt, ja sie in Gnade verwandelt. Geschieht das nicht in jeder Beichte? Und verblasst nicht heute oft der Glaube an Gott mit dem Schwinden des Wissens um die Sünde und umgekehrt? Ja, entfernen wir uns dadurch nicht immer mehr von dem persönlichen Gott, der uns in Christus erlöst hat? Ohne in eine falsche Angst zurückfallen zu wollen, sollten wir wieder von Petrus lernen. Er fällt in Ehrfurcht nieder und gesteht ein: Ich bin ein sündiger Mensch. Diese Ehrfurcht ist die Haltung, die uns zu einem vertrauenden Glauben und zu einer ehrlichen Liebe hinführt, dass jeder von uns begreifen kann: Ich weiß mich von ihm geliebt, auch wenn, ja weil ich Sünder bin. Verkündet, was ihr glaubt, und erfüllt im Leben, was ihr verkündigt. Bekehrung ist das erste Wort der Verkündigung, das erste Wort der frohen Botschaft. Und man kann dieses Wort nur verkündigen, wenn man selbst um seine eigene Schwäche weiß und wenn Christus unser Reichtum geworden ist. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ist nicht jede Kommunion mit Christus eingeleitet mit dem Eingeständnis: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Oder wie es in dem Schubert Agnus Dei heißt, du aber in dem Agnus Dei von Haydn, du aber machst mich würdig. Der Herr also ist mein Retter. Dieser tiefe persönliche Glaube verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern auch untereinander. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist entscheidend, dass wir immer wieder neu erkennen, dass der Ruf Gottes auch ein Zusammenruf ist, dass er uns ruft, dass wir miteinander glauben, dass wir eine Weggemeinschaft des Glaubens bilden. Und wir müssen Gott danken für alle Menschen, die uns auf diesem Weg der Heiligkeit geführt haben. Im Dom zu Xanten befindet sich ein besonderes Ambo. Das moderne Lesepult ist gestaltet in der Form eines Fischernetzes. Und im Netz befinden sich die Fische, die alle menschliche Gesichter tragen. Wer von Gott gefangen ist, der ist nicht gesichtslos. Der ist bei seinem Namen gerufen, den zieht er in die Gemeinschaft der Heiligen, den zieht er in sein eigenes Leben. Schon der alte Kirchenvater Hieronymus hat bei der Deutung unseres Evangeliums vom Fischfang gesagt: Die Menschen aus dem Wasser der Welt herausziehen bedeutet, sie aus dem Todeselement und aus der Nacht ohne Lichter herauszuziehen, ihnen Atemluft und das Licht des Lebens zu geben. Das heißt im Grunde zu wissen, dass wir allein von ihm Leben empfangen, Leben in Fülle und Heiligung. Nun möchte ich noch etwas Wichtiges sagen, in Bezug nämlich auf den Dienst jedes einzelnen Christen für den Priester. Was meine ich damit? Vergessen Sie bitte nicht, für Ihre Priester täglich zu beten, mit ihnen zu glauben, zu hoffen, zu opfern und zu verzichten als Ausdruck der Liebe Gottes. Eine Welt, die an ihrem eigenen Egoismus erstickt, braucht diese gelebte Frohbotschaft, auch der Laien. Und deshalb bleiben auch wir Priester und jeder, den der Herr in seine besondere Nachfolge zum Weihepriestertum berufen hat, immer auch zuerst Empfangene. Von der Gemeinschaft der Glaubenden empfangen auch die Priester das Evangelium durch Buchstaben, die das Leben schreibt. Verkünden wir alle durch unser Leben, was wir glauben. Lassen wir die Einheit von Botschaft und Leben nicht auseinanderfallen. Das heißt eigentlich heilig werden. In dem Maß, wie wir diese Einheit leben, wird die Welt, unsere Welt, in der wir leben, nach einer erfolglosen Nacht wieder emporgezogen zum Licht, das Christus ist. Vielleicht empfinden das viele Christen als Überforderung, ja als eine Utopie, als einen Traum. Ja, es ist eine Überforderung, wenn ich das rein menschlich nur sehe. Es ist ein Widerspruch zu all dem, was wir menschlich leisten und erwarten können. Nur Gott kann solches leisten und er will es leisten in uns. Wir dürfen dem, was er uns schenken will, keine Grenzen setzen. Wagen wir täglich neu den Sprung in die Hände des erbarmenden Gottes, gerade wir Priester, damit auch wir immer wieder sagen können, auf dein Wort habe ich vertraut und du lässt mich nicht zuschanden werden. In den ersten beiden Punkten, liebe Hörerinnen und Hörer, sprachen wir über die Berufung zur Heiligkeit und die Heiligung des Priesters. Wir sprachen über den Aufruf, den jeder Weihekandidat bei der Weihe bekommt, wenn der Bischof zu ihm sagt, verkündet, was ihr glaubt und erfüllt im Leben, was ihr verkündet. Im letzten Punkt nun möchte ich über eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft sprechen. Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung. In unserer Familie wurde jeden Tag um geistliche Berufungen gebetet. Sowohl beim Abendgebet wie auch beim Engel des Herrn. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gebet um geistliche Berufungen in unseren Familien sehr zurückgegangen ist. Und deshalb ist es notwendig, auch hier wieder hinzuweisen. Vor kurzem ist von der Kongregation für den Klerus ein Schreiben veröffentlicht worden mit dem Titel Eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Und in diesem Schreiben heißt es, wer kann eine geistige Mutter für die Priester sein? Um geistige Mutter für Priester zu sein, muss eine Frau nicht leibliche Mutter eines Priestersohnes sein. Unabhängig von Alter und Stand können alle Frauen, also unverheiratete Familienmütter, Witwen, Ordensfrauen und Gottgeweihte und vor allem jene, die ihre Leiden in Liebe aufopfern, zu geistigen Müttern für die Priester werden. Selbst seinem Kind, das weder lesen noch schreiben konnte, der seligen Jacinta von Fatima, dankte kein Geringerer als Papst Johannes Paul II. Am 13. Mai 2000 für ihre Hilfe in seiner universalen Hirtenberufung. Er sagte damals, ich drücke meine Dankbarkeit auch der seligen Jacinta gegenüber aus für die Opfer und Gebete, die sie für den Heiligen Vater dargebracht hat, den sie so sehr leiden gesehen hat. Soweit dieses Zitat. Natürlich sind Männer von der Mithilfe für die Berufungen und für die Heiligung der Priester keinesfalls ausgeschlossen, haben wir doch alle diese Berufung zur Heiligkeit. Dabei sollen wir alle mitwirken. In dieser jetzigen Zeit bedarf es ja mehr denn je unser aller Unterstützung, damit die Priester sich in der Treue zu ihrer Berufung heiligen. Wie hilft eine geistige Mutter den Priestern? Für den, der sich innerlich entschlossen hat, ich möchte Gott mein ganzes Leben für die Heiligung der Priester schenken, ist es notwendig, ist es natürlich nicht mehr möglich, immer konkret an diese geistige Mutterschaft zu denken. Das übernimmt dann Jesus, dem zum Beispiel eine Familienmutter ihren Alltag mit all seinen Freuden, Pflichten und Verzichten zum geistigen Geschenk für die Priester macht. Auch ein kurzes Gebet im Augenblick der Heiligen Kommunion, bewusst für einen Priester gebetet, ist eine konkrete Gabe. Oder wenn man einmal eine Stunde still bei Gott vor dem Allerheiligsten ist, den Rosenkranz betet und ihm diese Zeit der Anbetung für Priester schenkt, die beim heutigen Priestermangel oft sehr mit pastoralen und administrativen Aufgaben überlastet sind, dass sie meinen, keine Zeit mehr zu haben für das persönliche stille Gebet. Besonders wertvolle Hilfe, so heißt es in diesem Schreiben für ein Priesterleben, sind natürlich die geistigen Opfer. Wenn eine geistige Mutter für die Priester zum Beispiel bewusst darauf verzichtet, sich von Gott geliebt zu erleben und getröstet von ihm im Gebet wegzugehen, damit ein Priester diese Liebe, diesen Trost spüren darf. Oder wenn Einsamkeit und Trockenheit, Demütigungen und Verletzungen Prüfungen und Versuchungen der Welt, die sehr wohl auch Priester kennen, stellvertretend in Liebe getragen werden. Auch eine Krankheit oder ein körperlicher Schmerz im Geist des Glaubens und mit Geduld ertragen, kann zu einer kostbaren Gnadenquelle für Priester werden. Die ergreifenden Beispiele heiliger Mütter für die Priester, die in der Broschüre, die herausgekommen ist, von der Kleruskongregation angegeben sind, sind viel lebendiger und zeigen uns die Macht auf, die eine solche geistige Mutterschaft tatsächlich auch gibt. Sie zeigen, dass Gebet und verborgene Opfer aus Liebe und übernatürlicher Gesinnung eine mächtige und erfahrbare Auswirkung für die Priester haben. Soweit dieses Dokument der Kleruskongregation, das einen Einblick gibt in diese Berufung. Ich möchte zum Schluss noch zwei Zitate bringen. Einmal das Zitat vom heiligen Pius X. Er sagte, jede Berufung, jede Priesterberufung entspringt dem Herzen Gottes, geht aber durch das Herz einer Mutter. Und der heilige Augustinus, den man ja ohne seine Mutter, die heilige Monika, gar nicht denken kann, er hat einmal selber gesagt, was und wie ich geworden bin, verdanke ich meiner Mutter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Radio Horeb und Radio Maria, priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, Diener der Heiligkeit, das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Prior Pater Dr. Maximilian Heim aus Bochum-Stiepel. Unsere nächste Hörerin ruft aus Siegburg an, Frau Limbach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, Pater Maximilian. Ich möchte ein kleines Zeugnis geben. Ich darf jetzt zum dritten Mal einen Priesterkandidaten im Gebet und Opfer begleiten. Und er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Als ich vor 23 Jahren wurde einer geweiht, hier aus unserer Diözese, da war ich bei seiner Priesterweihe dabei, obwohl er gar nicht wusste, wo ich bin, wer ich bin. Und dann kam er ganz freudestrahlend an den Rollstuhl und sagte, was habe ich in den letzten Wochen und Monaten viel an Sie gedacht. Wir kannten uns vom Sehen aus der Gemeinde. Und dann hat er hier seine Primiz gehalten. Und dann kam er als er den Primizsegen allen gespendet hatte, wieder an den Rollstuhl und sagte das nochmal. Und dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt, dass ich ihn praktisch von seinem ersten Tag an, wo er Priester werden wollte, er ist auf dem zweiten Bildungsweg Priester geworden. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich ihn die ganze Zeit begleitet habe. Und da hatte er Tränen in den Augen.
Ja. Also, herzlichen Dank für dieses Zeugnis, denn das ist wirklich für einen Priester oft das Bewegendste, wenn er erfährt, wie Menschen oft ganz im Stillen und im Verborgenen für ihn opfern und beten. Und das ist gerade auch bei Menschen, die dann gewisse schwere Kreuze tragen müssen, wie zum Beispiel eben, dass man im Rollstuhl das Leben verbringen muss, dass das wirklich dann auch einem Priester sehr, sehr nahe geht.
Was ich damit sagen wollte, ist, dass dieses Gebet, dass er das gespürt hat in den letzten Monaten, denn sonst wäre er ja nicht so, wir haben nie miteinander gesprochen hier im Ort, ja, dass er an den Rollstuhl kam und das sagte. Ja. Da war doch die Verbindung durch das Gebet da.
Also das spürt man schon, glaube ich, dass tatsächlich hier eine geistige Verbindung oder auch, ja, ich möchte schon fast sagen, eine geistige Freundschaft vorhanden ist. Es gibt ja einfach Menschen, wo man automatisch dann erkennt, dass man sich kennt, obwohl man sich zum ersten Mal trifft.
Ja, genau. Und jetzt habe ich dich wieder in Bonn im Priesterseminar. Ich habe nur vom Regens den Bescheid bekommen, dass ich einen habe. Er hat mir keinen Namen verraten, nichts, aber das ist für mich auch nicht wichtig. Ich weiß, dass es diesen jungen Mann gibt, der da Priester werden möchte. Und ich werde auch gewahr, wann die Priesterweihe ist, wenn er dann soweit ist. Das sind ja noch 6 Jahre bis dahin. Und alles, was mir schwer wird, was nicht gelingt und was, das schenke ich für diesen jungen Mann jetzt wieder.
Ja. Man schön. Kann wirklich auch sagen, vergelt's Gott nicht auch im Namen sicher auch der Kirche nicht, denn sie tun damit der Kirche und den ganzen Gläubigen einen ganz großen Dienst, denn gerade wo für einen Priester gebetet wird, ist er doch wirklich auch einer, der die Gnade Gottes weitergeben darf, eben wieder zur Heiligung auch des Gottesvolkes.
Eben, ja, ja.
Danke, Frau Limbach, für den Anruf. Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch. Wiederhören.
Wiederhören. Wir haben eine weitere Hörerin aus Linz, Frau Meier. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da ist Marianne Meier vom Linz, Ebelsberg. Ich möchte nur sagen, dass Priester auch sozusagen etwas seinen Teil auch dazu tragen müssen. Weil jetzt sozusagen, ich meine, habe ich gehört von auf Radio Vatikan, dass gebetet wird, dass der Zölibat fällt. Da müssen auch die Priester sozusagen auch ihren Teil beitragen.
Ja, das bin ich auch fest der Überzeugung, dass tatsächlich auch die Priester um die Gnaden beten müssen, die notwendig sind, dass sie die Lebensform auch als zölibatäre Priester leben können und auch glaubwürdig leben können in der Verbindung mit Jesus Christus und dadurch wirklich auch in seine eigene Lebensform hineinreifen. Und da gebe ich Ihnen ganz recht, also wir dürfen uns natürlich nicht nur auf die Laien verlassen, aber ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist und auch eine wunderbare Verbindung ist von Priestern und Gläubigen, wenn man spürt, gerade auch als Priester, wie oft bis auf das Sterbebett hin Menschen eine geistliche Verbindung haben mit anderen oder halt mit einem Priester. Das ist eine Stärkung, die man sich kaum vorstellen kann.
Dankeschön.
Eigentlich der Vorrednerin zu, aber dass so viel geschieht in der Kirche mit geistlichen Personen, das tut mir weh, weil ich lebe auch schon 30 Jahre den Zölibat und ich habe eigentlich ganz wenige Leute, die dafür stehen. Ich mein, aber das muss man einfach durchhalten.
Ich gebe Ihnen recht. Die Priester sollen sich da wirklich auch an Laien ein Beispiel nehmen, die teilweise aus welchen Gründen auch immer, bis hin, dass vielleicht jemand geschieden ist und dann sagt, ich werde keine neue Ehe eingehen, aus Glaubensgründen, dass sie dann wirklich in einer Überzeugung auch eine Verbindung in diesem zölibatären Leben leben, das für die Priester doch auch ein deutliches Zeugnis ist. Und ich glaube auch, dass ein fruchtbarer gelebter Zölibat auch wieder die Ehe hochschätzen lässt. Beides bedingt einander.
Ja, danke schön für den Anruf. Wir haben noch eine Hörerin aus Österreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Erstens möchte ich sagen, dass die Keuschheit etwas Besonderes ist. Und ich finde keine Worte darüber, dass man da, die Sexualität ist was Großes, aber sie will uns ganz weg von Gott bringen. Und das Zweite möchte ich erzählen, ich bete oft vor dem Allerheiligsten, und zwar wandere ich da von einer Kirche zum anderen und von einer Allerheiligsten zum anderen und auf einmal lande ich in der Kapelle vom Heiligen Vater. Und ich bete und auf einmal sagt der Heilige Vater, wer ist denn da? Ich war so geschockt, dass er das spürt, dass da jemand da ist, der betet.
Also, um das vielleicht zu sagen, nicht, man muss das eine vielleicht sagen, die Sexualität ist eine Gabe, die von Gott herkommt und nicht etwas, was uns von Gott wegführt. Wenn es in dem Sinn, wie der Schöpfer es will, in die Schöpfungsordnung integriert wird, das heißt, in einer Ehe ist die Sexualität etwas Heiliges und das, was tatsächlich die Heiligkeit der Ehe auch ausmacht. Nicht alleine, aber vor allem auch eben diese Einheit, wo zwei ein Fleisch werden, ist tatsächlich ein ganz tiefes Zeichnis der Sakramentalität, dass auch Christus eins ist mit seiner Kirche. Und das andere, Sie können gern von Kapelle zu Kapelle gehen, aber Christus ist überall der gleiche. Es gibt keinen anderen Christus Also in jeder Kapelle, wo das Allerheiligste ist, ist Christus gleich. Und sie können auf ihn schauen und das ist genug. Und alles andere ist zweitrangig.
Dankeschön. Danke auch Pater Maximilian, dass Sie heute bei uns waren, zu diesem Thema gesprochen haben. Für alle, die gern diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können beim CD-Dienst von Radio Horeb montags bis freitags unter folgender Telefonnummer diese Sendung bestellen. 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen direkt auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Pater Maximilian, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes Mutter Maria, der Königin aller Heiligen. Auf die Fürsprache ihres Bräutigams des heiligen Josefs und aller Engel und aller Heiligen segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute nach Bochum, Stiepel. Ja. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl. Einen schönen Tag noch.